Ungefähr 20 Jahre lang saß ich wie Sie auch in der Kirchenbank. Bin immer häufiger in den Gottesdienst gegangen und habe natürlich auch die Sonntagsevangelien gehört. Für mich war da nie ein roter Faden dahinter. Wie geht's Ihnen? Haben Sie auch das Gefühl, dass das irgendwie durcheinander gepurzelt ist? Kein Grund, warum die jetzt heute das und morgen das lesen. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Wenn es bei Ihnen so sein sollte, sind Sie in guter Gesellschaft. Mir ging es auch immer so und ich vermute mal, die Menschen, die neben Ihnen in der Bank sitzen, denen geht es ähnlich. Ist ja auch mein Job als Prediger, es ein bisschen zu erklären. Und für mich der große Vorteil, dass ich mich ganz anders beschäftigen muss mit den Texten. Und tatsächlich sehe ich, es gibt rote Linien in der Auswahl der Texte. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass wir Weihnachten, Ostern und Pfingsten feiern. Weihnachten, der Vater verschenkt sich ganz. Ostern, der Sohn verschenkt sich ganz, Pfingsten, der Heilige Geist verschenkt sich ganz. An Trinitas, das Wochenende nach Pfingsten, setzt sich das zusammen, am Dreifaltigkeitsfest. Und dann geht die Kirche jetzt im Lesejahr C weiter im Lukasevangelium. Was Sie seit dem Dreifaltigkeitsfest gehört haben, hat alles damit zu tun, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Also was es heißt, Christin, Christ zu sein, oder vielleicht besser, was es heißt, eine Jüngerin oder ein Jünger Jesu Christi zu sein. Das verlangt von mir, dass ich Jesus nachfolge in dem, was ihn auszeichnet. Also die Passion gehört dazu, das Unangenehme anzunehmen. Ich habe Ihnen in den letzten Wochenenden auch mal erklärt, dass da absolute Freiheit dazu gehört. Erst setzt dich Jesus in die Freiheit, bevor du dich entscheiden kannst. Ich habe Ihnen erklärt, dass Nachfolge immer sehr, sehr konkret ist. Nicht irgendwie was Wolkiges, es hat sich mit einer ganz konkreten Handlung hat es zu tun. Und die Geschichte vom Samariter vom letzten Wochenende war die Erkenntnis, dass es in der Nachfolge Christi immer um das Leben geht. Also ein Christ, eine Christin sollte besonders viel Leben haben. Und das Leben sollte eine Qualität haben, wo ich sage, ja, das kann in Ewigkeit so weitergehen. Das hätte ich gerne auch als ewiges Leben, wenn ich aufhöre, um mich zu kreisen und anfange, andere wahrzunehmen. Und jetzt heute eine Geschichte, die Sie wahrscheinlich auch schon 100-mal gehört haben. Martha und Maria. Fangen wir bei der Martha an. Das kennen Sie nämlich alle, meistens schon von Ihrer Mutter. Wenn Sie sich erinnern, wenn Sie vielleicht in einem Haushalt aufgewachsen sind mit mehr als einem Kind, da gibt es immer und dauernd was zu tun. Und die Mutter hat das alles im Blick. Die sieht die drei Kinder, also das Kind, das gerade draußen Fußball spielt, das Kind, das im Keller nach Kartoffeln sucht, das Kind, das im Speicher oben gerade irgendeinen Unsinn treibt, nebenher kann sie noch stillen und Pausenbrote für morgen schmieren, das wissen Sie. Frauen haben die Fähigkeit, an ganz vielen Orten gleichzeitig zu sein. Deswegen beginnt die Geschichte ja auch mit der Martha, die so tatkräftig ist, dass sie Jesus einlädt und zu sich holt. Und dann schmeißt sie das Gastmahl. Jesus weist aber auch darauf hin, was diese Geschäftigkeit für einen Preis hat. Diese Frau hat eine Form von innerer Unruhe. Wenn Sie selbst Kinder hatten, wissen Sie, das ist so. Ja? Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Ein deutscher Liedermacher hat das mal so geschrieben. Unruhe, mangelnder Fokus auf das, was jetzt wirklich wichtig ist, weil ich halt meine Augen überall habe, noch haben muss. Und immer auch so ein bisschen Sorge, dass ich irgendwas übersehen könnte, dass mir irgendwas durchrutscht, dass irgendwas Wichtiges passiert und ich habe den Finger nicht drauf. Martha, Sie kennen sie alle. Und Sie wissen auch, was Martha in ihrem Inneren aufregt. Wenn ich meine Ärmel hochkremple und loslege, dann regt es mich auf, dass die anderen das nicht tun. Die sitzen alle immer nur rum und machen nichts und sehen nichts und tun nichts. Und dann geht sie halt zu Jesus hin und petzt. Jesus, siehst du nicht meine faule Schwester? Die könnte doch auch mitmachen. derjenige, der super aktiv ist, regt sich darüber auf, dass die anderen es nicht sind. Wie schön könnte die Welt sein, wenn die Leute aus ihrer phlegmatischen Verschlafenheit aufwachen und endlich mit anpacken. Dann könnten wir doch diese Stadt Ingolstadt ganz anders ausschauen lassen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir alle Martha wären. Sie kennen Martha. Der andere Frauentyp ist Maria, ihre Schwester. Das haben sie als Mutter wahrscheinlich nicht erlebt. Also ich vermute mal, dass sie nicht eine Hippie-Mutter hatten, die dann nachmittags sagte, Kinder, geht mal raus spielen, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich muss 2 Stunden meditieren. So eine Mutter ist eher selten. Stört mich nicht, Mama braucht Zeit fürs Yoga. Und sie tut's. Egal, was ihre Schwester denkt. Vielleicht kennt sie das ja schon, dass ihre Schwester die Geschäftige ist, dass man ihr nicht in die Quere kommen darf, dass sowieso nichts passt, was du machst und dass sie am liebsten hinterher sich beschwert, damit sie besser dasteht. Kennen wir schon das Programm, lass ich mal laufen. Sie setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Versenkung in Gott. Das haben Sie heute schon mal gehört. Aber Ihnen ist es nicht aufgefallen. Die erste Lesung, Genesis 18, ist die erste Offenbarung der Dreifaltigkeit, die erste Epiphanie der Trinität. Gott sitzt in der Mittagshitze in seinem Zelt unter den Eichen von Mamre und da erscheinen nicht einer, nicht 2, 3 Männer. Abraham spricht sie an als mein Herr. 3 Männer, ein Gott. Abraham sorgt dafür, dass ein Festmahl entsteht. Back du Brotfladen, schlachte du das Mastkalb. Es ist nicht Abraham, der in der Küche steht und Teig knetet oder der das Lamm schlachtet, das Kalb und anschließend brät. Das machen seine Mitarbeiter, seine Knechte, seine Frau. Abraham setzt sich zu den Füßen Gottes und hört ihm zu. Wie Maria. Es kann also nicht so falsch sein, was Abraham tut. Es kann nicht so falsch sein, was Maria tut. In der Kirche gibt es auch Begriffe dafür. Das aktive Leben ist die Via Activa. Das ruhige, beschauliche Leben im Gebet ist die Via Contemplativa. Es sind 2 Schwestern, Martha und Maria. 2, die zusammengehören. Es gibt nicht nur ein aktives Leben ohne Ruhe und Versenkung und Gebet. Und es macht auch keinen Sinn, nur zu beten, aber nicht zu arbeiten. Sie kennen eine Ordensregel, die das zusammenfasst. Ich vermute mal, wirklich jeder von Ihnen hat das schon gehört. Aus der Benediktsregel, 6. Jahrhundert. Bete und arbeite. Ora et labora. Es geht um die Balance. Ich brauche beides. Ich kann nicht nur immer arbeiten, ich kann nur nicht meine Produktivität steigern und ich kann auch nicht immer nur beten. Es geht um die richtige Balance und da sind Sie mal wieder beim geistlichen Leben, beim Kernthema. Stimmt meine eigene Balance, meine eigene Ausgewogenheit? Die 2. Lesung, der Kolosserbrief, 1. Kapitel, hat das in sehr schwierigen Worten angedeutet. Das Geheimnis ist Christus. In Christus gibt es diese Ausgewogenheit zwischen Tun und beten. Das ist das Geheimnis, das jetzt offenkundig ist und das ich allen Menschen mitteilen sollte. Was muss ich jetzt tun? Ich kann Sie beruhigen, die Menschen sind gleich geblieben. 2000 Jahre dazwischen sind völlig egal. Das Problem, das wir im Regelfall haben, ist nicht, dass wir zu viel beten. Es dürfte wohl keinen unter uns geben, der die Versuchung hat, zu viel Maria zu sein. Wir sind alle zu viel Martha. So würde ich auch die Bibelstelle verstehen wollen heute. Jesus sagt dir, Mensch, komm mal runter von deiner Geschäftigkeit. Komm mal runter und kümmere dich um die Ausgewogenheit. Versuch auch mal Zeit zu finden für die Versenkung in Gott. Das gehört dazu. Denn du musst die Welt nicht erlösen, die ist schon erlöst. Du musst die Welt nicht schaffen, die ist schon geschaffen. Und du kannst die Welt auch nicht retten, denn ich werde wiederkommen und sie neu machen. nicht immer nur aktiv sein, sich auch mal zu den Füßen Jesu hinzusetzen. Deswegen sagt er zu ihr, nur eines ist nötig. Für dich, die du immer nur arbeitest, für euch, die ihr immer nur rumrennt, eines ist nötig. Setzt euch hin, zündet eine Kerze an, meditiert mal ein bisschen. Ein bisschen mehr Maria, sagt Jesus. Tut dir ganz gut, ich empfehle es dir. Mein Ordensvater, der heilige Philipp, hatte die Angewohnheit, vor jeder Tätigkeit zu beten. Wenn sie es nicht hinbekommen, dann sind wir auch wieder gemeinsam. Ich krieg's auch nicht hin. Also vor dem Zähneputzen zu beten, schwierig. Vor einem Telefonat dran zu denken, ein kurzes Gebet zu sprechen. Aber es ist natürlich sinnvoll, bevor ich jemanden anrufe, zu sagen, komm, Heiliger Geist, hilf, dass wir uns gut verstehen. Bevor ich meine Sachen packe und in die Schule gehe, komm, Heiliger Geist, hilf, dass die Stunde funktioniert und ich den Kindern was mitgeben kann. Man kann wirklich vor jeder Tätigkeit, und wenn es das Müll rausbringen ist, ein kleines Gebet sprechen. Dann habe ich schon mehr Versenkung in Gott. Und noch etwas mehr gibt es in unseren Kleingruppen. Wir hatten Samstag vor einer Woche wieder eine Schulung, das zweite Modul. Wenn Sie lernen wollen, wie es geht, zu Füßen Jesu zu sitzen, wie Maria oder wie Abraham unter den Eichen von Mamre, dann brauchen Sie wahrscheinlich eine Kleingruppe, weil Sie es nicht können und Sie es in der Kirche am Sonntag auch nicht lernen. Eine kleine Werbung für unsere Live-Groups gibt es jetzt auch auf Spanisch, ich hoffe auch bald auf Englisch. Ich habe mir sagen lassen, auch auf Bayerisch. Versuchen Sie es. Wenn Sie Lust haben, nicht nur wie Martha durch die Gegend zu rennen und die Augen überall zu haben, sondern mal wie Maria in Ruhe zu sich selbst zu kommen, zu dem Gott, der in Ihnen wohnt und in Gelassenheit und Konzentration zu hören und wahrzunehmen, worauf es wirklich ankommt. Auf ihn. Amen.